Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Die Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen, sie wird immer verzweifelter. Zehntausende sind der Aufforderung Israels gefolgt, den Norden des Gazastreifens Richtung Süden zu verlassen. Teile des Gebiets gleichen einer Trümmerlandschaft. Das größte Krankenhaus in Gazastadt hat seinen Betrieb wegen mangelnder Energie fast vollständig eingestellt. Kilian Neuwert.
Mehr als 2000 Menschen befinden sich offenbar noch immer im Schifa-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens. Das teilte die Weltgesundheitsorganisation mit. Sie beruft sich auf Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums. Viele Menschen haben in der Klinik Schutz gesucht. Letzte Bilder aus dem Inneren zeigen, wie sie auf Fluren sitzen oder liegen. Den Betrieb hat die Klinik eingestellt. Ein Arzt schilderte dem ARD-Studio Tel Aviv gestern spät nachmittags telefonisch die Lage. Demnach würden Patienten langsam sterben. Eine vernünftige Versorgung, etwa von intensivpflichtigen Patienten oder Frühchen, sei nicht mehr möglich. Es gebe keinen Strom mehr. Eine etwaige Evakuierung aus seiner Sicht hochkomplex. Die Informationen zum Geschehen rund um das Schifa-Krankenhaus bleiben indes widersprüchlich. Laut israelischen Angaben brachten Soldaten Treibstoff in die Nähe der Klinik. Ein Video soll die Aktion zeigen. Letztlich habe aber die Hamas die Übergabe verhindert, heißt es. Der Direktor der Klinik bestritt diese Darstellung. Währenddessen gehen die Kämpfe im Gazastreifen weiter. Menschen konnten gestern wieder über einen Fluchtkorridor in den Süden gelangen. Die israelische Armee hat ihn ausgewiesen und freies Geleit zugesichert. Es ist davon auszugehen, dass die Route auch heute offen gehalten wird. Eine Garantie auf Schutz gibt es für die Menschen allerdings auch im Süden des Gazastreifens nicht.
Bundeskanzler Scholz und Außenministerin Baerbock haben sich für Feuerpausen in Gaza ausgesprochen. Einen sofortigen Waffenstillstand lehnen sie aber ab. Georg Schwarte.
Scholz sagte, er finde die Forderungen nach einer langen Feuerpause oder einem Waffenstillstand nicht richtig. Auf einer Veranstaltung der Heilbronner Stimme führte er als Begründung an, dass die Hamas die Zeit nutzen würde, um sich militärisch zu erholen und neue Raketen anzuschaffen. Ganz ähnlich hatte sich zuvor bereits Außenministerin Baerbock, zuletzt in Tel Aviv, während ihrer dritten Nahost-Krisenmission geäußert, die damit wie der Kanzler auch offen dem französischen Präsidenten Macron widersprach. Der hatte einen sofortigen Waffenstillstand gefordert und mit Blick auf die israelischen Angriffe in Gaza gesagt, es gebe keine Rechtfertigung dafür, Babys, Frauen und alte Menschen zu bombardieren und zu töten.
Der Nahost-Experte Carsten Wieland lobt die diplomatischen Bemühungen der Bundesregierung. Er sagte in dieser Sendung:
Natürlich Unterstützung Israels aus einer ganz besonderen historischen Verantwortung heraus und gleichzeitig aber auch Deutschland als Land, das traditionell in der arabischen Welt genauso ernst genommen wird und auch ein gutes Standing hat in den traditionellen Verhandlungen, die wir gesehen haben in früheren Konflikten. Ich glaube, da hat die Bundesregierung für beide Seiten offene Kanäle und hat diese auch genutzt. Und ich denke, das ist eben Teil einer Shuttle-Diplomacy, dass man da versucht, diese verschiedenen Pole zusammenzuführen. Und jetzt ist eben die Stunde zu schauen, was sind die moderaten Kräfte auf beiden Seiten, auf die man sich stützen kann, um einer politischen Lösung langfristig näher zu kommen.
In der Absage des hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein an eine Fortführung der schwarz-grünen Koalition erkennt die grüne Co-Parteichefin Ricarda Lang keinen allgemeinen Trend. Zur Aussage des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann, die Grünen würden den Leuten zurzeit offensichtlich auf die Nerven gehen, sagte Lang im Deutschlandfunk.
Was wir tatsächlich erleben, ist, dass eine Art von Krisenmüdigkeit innerhalb der Gesellschaft, die ja ganz klar da ist, die auch nachvollziehbar ist, das eine und das andere, jetzt noch der Krieg in Israel, weiterhin die Situation der Ukraine, die Inflation auf die Grünen projiziert wird und ein bisschen das Bild geschaffen wird, wenn die Grünen nicht dabei sind, dann wird das alles sehr viel ruhiger. Ich glaube, das ist ein Trugschluss an dieser Stelle, denn es sind ja Versäumnisse der großen Koalition der letzten Jahre, die nicht vorgesorgt hat, auch nicht gut ist für dieses Land. Ich glaube, woran wir Grüne arbeiten müssen, ist, dass wir in dieser Situation noch stärker als Stabilitätsanker und Faktor für Sicherheit wahrgenommen wird.
Nach langen Debatten hat sich die Bundesregierung auf eine Steuerreform geeinigt, um die Strompreise für die Wirtschaft zu senken. Die neue erste Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, kritisierte den Kompromiss am Deutschlandfunk am Morgen.
Das ist aus unserer Sicht überhaupt nicht zufriedenstellend, weil mit den Maßnahmen, die jetzt beschlossen worden sind, werden keine Verbesserungen erzielt, sondern es werden lediglich weitere Verschlechterungen verhindert. Wir müssen auch mal sagen, Herr Lindner hat jetzt gesagt, das ist was Gutes, weil es auch den Mittelstand entlastet. Aber wir müssen auch mal weiter daran denken, es müsste bei einer intelligenten Architektur eines Strompreises auch darum gehen, wie wir sehr massiv die stromintensiven Unternehmen anders belasten, als es jetzt in diesem Papier vorgesehen ist. Und was überhaupt nicht berücksichtigt worden ist, wie können wir eigentlich die Belastungen für Bürger und Bürgerinnen in diesem Land, wie können wir die eigentlich gering halten?
Die Ausgaben für das Bürgergeld sind in diesem Jahr deutlich höher als ursprünglich geplant. Uli Haug.
Erst am vergangenen Donnerstag hatte die Bundesregierung den Haushaltsausschuss über zusätzliche Kosten für das Bürgergeld von 2,1 Milliarden Euro informiert. Jetzt kommen noch einmal 1,15 Milliarden Euro für Unterkunft und Heizung dazu. Das SPD-geführte Bundesarbeitsministerium macht gestiegene Miet- und Heizkosten für den Mehrbedarf an Geld verantwortlich. In einem Schreiben aus dem FDP-geführten Finanzministerium wird dagegen als Hauptgrund die gestiegene Zahl der Betroffenen genannt. Gegenüber den bisherigen Erwartungen wird in diesem Jahr von höheren Arbeitslosenzahlen ausgegangen.
Der australische Ministerpräsident Albanese entschuldigt sich bei den Opfern des Contagan-Skandals. Jennifer Johnston.
Die Contagan-Tragödie sei ein dunkles Kapitel in der Geschichte Australiens und der Welt. Die Entschuldigung sei eine längst überfällige nationale Anerkennung für alles, was die Opfer, ihre Angehörigen und Betreuer ertragen mussten. Laut dem Büro des Ministerpräsidenten wird Albanese die Entschuldigung Ende November im Parlament verlesen. Es soll zudem eine Gedenkstätte eingeweiht werden. Das Schlaf- und Beruhigungsmittel Contagan wurde von der deutschen Firma Grünenthal entwickelt. Schwangere hatten es gegen Morgenübelkeit genommen. Das führte Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre bei tausenden Neugeborenen zu schweren Missbildungen. Schätzungsweise 80.000 Kinder starben weltweit vor der Geburt.